Kassels Kunstklang.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Kunstklang. Und heute führt uns der Weg in eines der größten kulturellen Gedächtnisse der Stadt, ins Hessische Landesmuseum in Kassel. Ich spreche mit Dr. Martina Lüdecke, Leiterin der Sammlung Regionalgeschichte und Alltagskultur bei Hessen Kassel Heritage. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf Möbel, auf Objekte, auf Geschichten. Und wir blicken wirklich rein in Familiengeschichten. Und auch darauf, wie sie uns bis heute etwas über das Leben vergangener Generationen erzählen. Also schön, dass wir uns wieder hören. Und jetzt geht's los.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.
Willkommen zu Kassels Kunstklang, dem Podcast über Kunst, Kultur und kuriose Geschichten aus Nordhessen. Und heute gehen wir, und das verspreche ich, auf eine ganz besonders schöne Zeitreise. Im Hessischen Landesmuseum Kassel, einem Haus, das Kunst- und Kulturgeschichte von der Urzeit bis zur Moderne unter einem Dach vereint. Und wie verbindet man da also jetzt archäologische Ausgrabung mit aktueller Forschung? Wir reden über vieles, schauen in die Etagen rein und darüber spreche ich heute mit Martina Lüdecke. Sie ist die Leiterin Regionalgeschichte und Alltagskultur des Hauses. Und liebe Frau Lüdecke, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank.
Wo kommen Sie her? Wo sind Sie geboren, Frau Lüdecke?
Ja, ich bin ein Nordhessen-Pflänzchen, kann man so sagen. Ich bin in Deisel geboren, Trendelburg-Deisel, was hier im Landkreis Kassel liegt, nahe bei Hofgeismar.
Wie kamen Sie jetzt eigentlich zu diesem Beruf und wie war Ihre Laufbahn bis dahin?
Wie kam ich zu dem Beruf? Im Grunde genommen ist es so, dass ich schon als Kind immer sehr interessiert war an Geschichte. Es gab zu Hause Geschichten über die Auswanderer nach Amerika. Man wird mit der Nase drauf gestoßen. Und ich habe dann in Göttingen studiert, damals Volkskunde, jetzt europäische Ethnologie. Und damit ergab sich auch eine enge Verknüpfung mit dem Hessischen Landesmuseum, wo ich dann später nach dem Studium auch mein Volontariat absolviert habe und hatte dann das große Glück, Jahre später, 2009, auf diese Leitungsfunktion der, damals hieß es noch Sammlung Volkskunde, jetzt Regionalgeschichte und Alltagskultur zu schlüpfen. Und es ist meine Traumstelle.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich so an, als hätten Sie sich auch ein bisschen verliebt in dieses Haus, oder?
Ich habe mich in die Sammlung verliebt, ich habe mich in dieses Haus verliebt. Das Haus ist absolut vielfältig und ich finde, einen besseren Arbeitsplatz kann man nicht finden.
Was fasziniert Sie denn jetzt persönlich am meisten hier am Hessischen Landesmuseum?
Mich fasziniert vor allem, dass wir eine sehr, sehr lange Zeitspanne zeigen können. Wir zeigen 300.000 Jahre nordhessische, hessische Kultur und Landesgeschichte und zwar aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auch. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben die Vor- und Frühgeschichte. Dort sind wir auf der Suche nach Spuren. Meine Kollegin muss aus den Spuren, die sich in dem Boden finden, Geschichte rekonstruieren, Lebensverhältnisse rekonstruieren. Dann haben wir die Etage mit der Geschichte der Landgrafen und das sind bedeutende Zeiten auch in Nordhessen gewesen, die hessischen Landgrafen, die involviert waren in die Zeit der Reformation, in den 30-jährigen Krieg, in die Zeit der napoleonischen Besatzung. Und dann haben wir eine Geschichte, der sagen wir mal so, es wird gemeinhin als die gemeine Bevölkerung dargestellt, eine Ebene, wo wir die Geschichte der Menschen, wie sie gearbeitet haben, wie sie gelebt haben, die Arbeiter, die Bauern. Diese Vielfalt, finde ich, die muss man erstmal finden hier.
Das Haus ist ja schon etwas sehr Besonderes, haben Sie es erwähnt. Und da gibt es noch einen Turm, haben Sie mir gesagt.
Oh ja, der Turm, also 2016 ist ja das Landesmuseum neu eröffnet worden und seitdem ist der Turm begehbar. Das heißt, wenn Sie oben auf dem Turm sind, können Sie bis zum Meißner gucken. Sie haben einen sehr, sehr weiten Blick und ich finde, das hat schon was Erhabendes.
Jetzt haben wir schon über diese Vielfalt gesprochen hier in diesem Haus. Wie bringen Sie denn all die Themen kuratorisch auch zusammen?
2016, wie gesagt, hat das Museum neu eröffnet. Das sind wirklich viele tausend Quadratmeter, die bespielt werden mussten. Und die damaligen Gestalter hatten sehr stark das Ansehen, dass zwar verbindende Elemente in diesem Haus sind, aber sehr deutlich auch die Unterschiede. Man sieht es im Farbkonzept, man sieht es in der Erzählhaltung der einzelnen Narrative der Geschichten, abhängig natürlich auch, welche Quellen uns zur Verfügung stehen. Und das ist irgendwie das Besondere auch, dass es sich sehr unterscheidet unter der Erzählhaltung, aus welcher Perspektive berichten wir. Berichten wir aus der Perspektive der Landgrafen? Berichten wir aus der Perspektive der Kriegsteilnehmer, der Arbeiter zum Beispiel? Und da finde ich, das ist das Besondere, dass wir auch in der Ebene 3 zum Beispiel sehr stark die Verknüpfung mit Biografien haben, mit Menschen und deren Zeitzeugnissen, sodass Geschichte nichts Abstraktes ist, sondern klar ist, Geschichte ist etwas, das Menschen passiert, wo Menschen involviert sind, wo sie handelnde Subjekte sind, und das wollen wir auch unbedingt klar machen.
Welche Stücke sind denn jetzt besonders prägend für die Geschichte Nordhessens, würden Sie sagen?
Also ich finde, wenn man jetzt die Vor- und Frühgeschichte nimmt, ist es sicherlich das Grab von Zwischen, würde ich sagen. Das ist eine besondere Ausgrabung gewesen, auch wenn das hier nachgestellt ist. Wir haben in der anderen Ebene die Philipsbibel, das ist wirklich was Außergewöhnliches, was hier gezeigt werden kann, eben für die Reformationszeit. Und ich finde, dass wir in der Ebene 3, wo es ja um Alltagskultur geht, da geht es weniger um monetäre Werte, da geht es eher um die, sagen wir mal, die ideellen Werte. Welche historischen Zeugnischarakter hat ein Objekt? Und wir haben großartige Dinge. Es wird eine ehemalige Werkstatt offen ausgestellt. Wir haben Möbel aus der Schwalm, die sogenannte Schwelmer Stube, die offen ausgestellt wird. Oder der sogenannte, sagt man heute nicht mehr, Kolonialwarenladen aus Kaufungen. Also nicht alles hinter Glas, sondern durchaus auch nah am Menschen.
Jetzt sind Sie Leiterin der Regionalgeschichte und Alltagskultur des Hauses. Was beinhaltet denn genau diese Sammlung jetzt, die Sie betreuen?
Die Sammlung Regionalgeschichte und Alltagskultur umfasst alles, was das alltägliche Leben betrifft. Das geht über Möbel, also Wohnkultur, über Nahrungskultur, über Kleidungskultur, aber auch Freizeitkultur. Das heißt über Spielzeug, über Trachten, über bürgerliche Kleidung hin zu Möbeln bis in die 70er Jahre umfasst die Sammlung alles.
Und woher kommen die ganzen Exponate?
Das ist bei uns natürlich total spannend. Wir werden angesprochen. In der Regel ist es so, dass Menschen, die einen Haushalt auflösen, ihre Eltern oder andere Verwandte, anrufen, weil sie erkannt haben, es ist zu schade, es einfach wegzuwerfen. Natürlich müssen wir auswählen. Wir können nicht alles aufnehmen. Der Platz ist begrenzt. Aber wir schauen sehr genau hin und wenn möglich, nehmen wir das auch an.
Gab es denn da jetzt schon mal einen Anruf oder einen Fund, wo Sie sich gedacht haben, Mensch, das gibt's ja nicht. Sowas war über hunderte von Jahren bei dieser Familie versteckt.
So weit gehen wir zwar nicht zurück, aber ich kann sagen, es gibt ganz besondere Dinge, die sehr, sehr anrührend sind. Man kann es gerade auch in der Sonderausstellung in der neuen Galerie beobachten. Wir haben einen Koffer mit den letzten Habseligkeiten eines 18-jährigen, 19-jährig im Zweiten Weltkrieg verstorbenen jungen Mannes, wo ich auch gespürt habe, wenn Besucherinnen und Besucher da waren, wie anrührend das ist, wie sehr diese Geschichte dieser verheißungsvollen Zukunft durch diesen Krieg ein Ende gefunden hat. Und da muss ich sagen, dass die Eltern diesen Koffer von Fritz Trost, so heißt der Gefallene, über so viele Jahrzehnte zu Hause auf dem Klavier stand und bewahrt wurde, ist für uns eine Besonderheit und ein Glücksfall, dass wir ihn bekommen haben.
Da bekommt man Gänsehaut, oder, wenn man sowas miterlebt?
Da bekommt man tatsächlich Gänsehaut und ich bin immer wieder berührt davon, auch wenn wir hier unsere Kunstpausen machen und gerade diese besonderen persönlichen Zeugnisse haben. Das spricht die Menschen an. Das geht ins Herz, sage ich mal so.
Absolutes berührt. Und ich denke auch, dass die Arbeit im Museum was auch mit Ihnen gemacht hat wahrscheinlich, oder? Was hat es Sie denn gelehrt?
Es hat mich Demut gelehrt, vor allen Dingen auch Demut gegenüber dem, was uns alles passieren kann, wenn ich mir die Geschichte anschaue. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Inflationszeit. Das lehrt es mich zum einen, wach zu sein für die Geschichte, was um uns herum passiert, und aber auch eine Aufmerksamkeit gegenüber Objekten, die auf den ersten Blick vielleicht nicht als etwas Besonderes dastehen, weil sie nicht vergoldet sind. Aber sie erzählen Geschichten, sie enthalten Schicksale.
Was kommt Ihnen da jetzt in den Kopf?
Briefe. In meinem Kopf entstehen Briefe, wo ich nachvollziehen kann, wie sich ein junges Paar, was ich nicht heiraten konnte, weil sie die finanziellen Mittel nicht hatten, über Jahre schreibt, wie man so eine Beziehung aufrechterhält, welche Sorgen sie umtreibt, sodass wir einen Einblick in die Inflationszeit bekommen in der Weimarer Republik.
Und das anhand immer von Menschengeschichten, ne?
Es sind Menschen, sie haben einen Namen und sie haben ein Gesicht, weil wir dazu noch die Fotos haben. Und das ist das, was ich als das Besondere empfinde bei meiner Arbeit.
Und das ist wahrscheinlich auch die Antwort oder ein Teil der Antwort auf die Frage, warum ist das Gestern so wichtig für ein Heute, oder?
Das Gestern lehrt uns, was passieren kann. Also wenn ich weiß, was gestern war, was Menschen entschieden haben, dann weiß ich, wie ich heute zu agieren habe. Ich glaube, wir können die Gegenwart besser verstehen, wenn wir wissen, wo wir herkommen, was passiert ist. So haben wir einen Erfahrungsraum, den wir bei der Reflexion unserer eigenen Gegenwart immer mit reinspielen lassen können.
Haben Sie das auch in Ihrer eigenen Biografie erfahren?
Ja, ich würde sagen, es gibt Geschichten in der eigenen Biografie, wo ich weiß, es gibt in meiner Familie Menschen, die zum Beispiel nach Amerika ausgewandert sind. Ich habe sehr großes Verständnis dafür, dass Menschen sich auf den Weg machen, um eine bessere Zukunft zu finden.
Jetzt lassen Sie uns nochmal zurück zu dem Haus auch kommen. Gibt es hier so eine Art Hidden Champion in Ihrer Sammlung, wo Sie sagen, da sollte man, wenn man hier dieses Haus besucht, unbedingt hinschauen, weil man es vielleicht sonst übersehen würde und das wäre sehr schade?
Ich möchte gerne Werbung machen für einen Raum im Hessischen Landesmuseum, der sich der Geschichte der Frauen von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg widmet. So ein Frauenraum, wir nennen ihn jetzt mal Frauenraum, ein Raum, der sich den Frauen widmet, ist einfach selten, auch in den Museen in Deutschland. Wir haben das großartige Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Und bei uns kann man erkennen, welche Möglichkeiten oder eben Nicht-Möglichkeiten Frauen noch Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts hatten. Und ich finde, das ist sehr wichtig heute vor dem Hintergrund, dass Frauen sich bewusst machen, es ist hart erkämpft. Der Feminismus ist ein Unwort mittlerweile geworden, aber Frauenrechte sind hart erkämpft und wir sollten sie nicht unbedingt so leicht wieder preisgeben.
Jetzt gibt es sicher auch Sonderausstellungen hier, oder?
Ja, wir haben im Moment eine kleine Sonderausstellung, die ich allen nur wärmstens empfehlen kann. Nutze die Zeit mit kostbaren Uhren aus der Sammlung der Technikgeschichte, Astronomie und Technikgeschichte.
Und jetzt lassen Sie uns doch nochmal einen Blick darauf werfen, wenn hier Schulklassen kommen oder Familien eben auch zu Besuch sind oder überhaupt alle Interessierten. Was bieten Sie an?
Also da kann ich sagen, dass wir ein großartiges Programm aufgelegt haben, vor allen Dingen seitdem wir einen Diversitätsmanager bei uns am Haus haben. Ayman Hamdouni, der gebürtig aus Tunesien ist, der in die Stadtgesellschaft hineinwirkt, der mit vielen Communities Kontakt pflegt. Und ich kann nur als Beispiel nennen das letzte Museumsfest, was wir hatten, dass wir eine sehr große Anzahl an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte haben. Und das, finde ich, ist ein großes Fund, mit dem wir hier auch wuchern können. Sehr viele Kinder, sehr viele Erwachsene auch, wo wir fremdsprachige Führungen anbieten, in Arabisch, auf Französisch, Englisch natürlich, aber auch Spanisch oder Ukrainisch, Russisch, Chinesisch. Also das, finde ich, ist etwas, ein Angebot. Wir wollen in die Stadtgesellschaft hineinwirken und die Menschen mitnehmen. Sie sind alle hier in Nordhessen.
Was gab es denn vielleicht auch für Geschichten von Besuchern, wo Sie gemerkt haben, da ist jetzt was passiert, da wurde jemand berührt?
Das habe ich ganz besonders gespürt in diesen Veranstaltungen, auch in unserer Kunstpause oder in einer Führung, die ich angeboten habe, wenn es eben um diese Dokumente geht aus der Vergangenheit. Also zum einen ist es so, wenn man Objekte hat, wie zum Beispiel eine Klotzmausefalle, dann ist es eher lustig, weil man nicht weiß, was ist das eigentlich? Und dann reden alle über, die Schädlingsbekämpfung berührt und wirklich auch, wo man merkt, die Menschen werden still und sehr, sehr aufmerksam, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, die persönlichen Dokumente, die persönlichen Schicksale, die sich eben mit der nordhessischen Geschichte auch verknüpfen.
Jetzt sind Sie schon sehr lange in diesem Haus und dürfen sicher auch auf ganz viele Tage zurückblicken, wo Sie vielleicht manchmal ja auch ohne Publikumsverkehr hier unterwegs waren. Haben Sie einen Lieblingsplatz hier?
In der Ausstellung ist mein Lieblingsplatz tatsächlich in der Schwelmer Stube. Das heißt, ein Ensemble an Möbelstücken, was schon 1913, als das Landesmuseum eröffnet wurde, hier ausgestellt war und dann auch eine kleine Reise gemacht hat innerhalb des Museums und umgezogen ist, neue Stücke kamen hinzu. Weil für mich ist diese Schwelmer Stube so die Geschichte von Folgen der Industrialisierung. Man muss einfach wissen, als die Industrialisierung auch zu Möbeln führte, die industriell hergestellt wurden, ist vieles an regionalgeschichtlichem Mobiliar, also regionalspezifischem, verloren gegangen. Und es gab eben im Bürgertum das unbedingte Interesse, diese Dinge zu bewahren und zu retten. Und man hat das auch anhand dieser Möbelstücke vermeintlich aus der Schwalm versucht darzustellen. Und ich finde, da kann man so viele Geschichten dran anknüpfen, über Reformbewegungen, über folgende Industrialisierung, über Geschmacksveränderungen. Und das finde ich großartig.
Frau Lüdicke, wenn man sich mit Ihnen unterhält, merkt man ja, dass Ihre Augen total leuchten. Und Sie haben uns auch schon ganz schöne und besondere Geschichten hier auch zu den Exponaten erzählt. Gibt es so Lieblingsmomente für Sie hier in der Arbeit?
Ja, die Lieblingsmomente ist zum einen, wenn wir neue Objekte bekommen und ich sie inventarisieren darf. Das ist ja unsere grundlegende Aufgabe, ein Objekt inventarisieren, beschreiben, fotografieren, die Geschichte dazu mit in der Datenbank erfassen. Das ist zum einen, finde ich, immer wieder, ja, da leuchten mir die Augen sozusagen. Und das zweite ist die Begegnung mit den Besucherinnen in unseren Veranstaltungen, wenn ich merke, sie haben Fragen, sie sind begeistert, sie sind interessiert und sie möchten mehr davon.
Jetzt lassen Sie uns nochmal zum Abschluss ein bisschen Werbung machen für das Hessische Landesmuseum. Wenn jetzt jemand hier einen Trip nach Kassel plant und sagt, Mensch, ich habe ein paar Tage Zeit, warum sollte man unbedingt hier dieses Haus besuchen?
Sie sollten unbedingt dieses Haus besuchen, wenn Sie auf eine lange Zeitreise gehen möchten. 300.000 Jahre Kultur- und Landesgeschichte in Nordhessen, das gibt's nur bei uns. Und wenn Sie einen ganz weiten Blick über Kassel haben möchten, ohne auf den Herkules zu steigen, kommen Sie auch zu uns, weil wir einen Turm haben, der einen weiten Blick erlaubt.
Liebe Frau Lüdicke, ich glaube, Sie werden diesen Job auch nie wieder wechseln, oder?
Ich bleibe hier bis in alle Ewigkeit.
So, und wenn man Lust hat, dann darf man Sie gerne hier auch ansprechen und mit Ihnen sich eine Reise durch dieses wunderschöne Hessische Landesmuseum wagen. Danke, dass Sie uns so viele schöne Geschichten mitgebracht haben.
Herzlichen Dank, dass ich durfte.
Kunst trifft Geschichte. Vergangenheit trifft mitten ins Heute. Martina Lüdicke hat uns hier auf eine Reise mitgenommen durch das Hessische Landesmuseum in Kassel. Und mehr Infos gibt's natürlich auch zu den Museenlandschaften hier unter Wow Kassel und natürlich in diesem Podcast. Wir freuen uns, denn in der nächsten Folge blicken wir mal auf Schloss Wilhelmshöhe. Das war unsere Folge aus dem Hessischen Landesmuseum. Vielen Dank an Dr. Martina Lüdicke für die Einblicke in die Sammlung Regionalgeschichte und Alltagskultur. Und wenn diese Folge gefallen hat, dann einfach unseren Podcast abonnieren, weiterempfehlen, ja, und sich darauf freuen, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiederhören. Bis dahin, ganz viel Spaß und wir hören uns.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.